Einsamkeit ist ein Faktor, der schlecht ist fürs Herz, wo man auch so immer gar nicht drüber nachdenkt. Also Menschen, die sich einsam fühlen, das ist wie 12 Zigaretten pro Tag rauchen für die Herzgesundheit. Ja.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Paracelsus Lab Podcast Episode. Und heute sprechen wir über das Herz und die Herzgesundheit. Ein extrem wichtiges Thema und alle werden sofort sagen, ja, klar, mein Mann, mein Freund ist vielleicht davon betroffen. Herzgesundheit ist so ein wichtiges Thema. Aber wir wollen den Blick mal etwas ausweiten. Statistisch gesehen sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Haupttodesursache in Deutschland. Aber das gilt eben nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Und über dieses Thema Frauenherzgesundheit möchte ich heute sprechen mit Dr. Katharina Hamm. Sie ist Kardiologin und Oberärztin an der Kerkhoff-Klinik in Bad Nauheim. Sie ist spezialisiert auf Frauengesundheit, Gendermedizin und Sportkardiologie. Katharina, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, lieber Matthias, ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass ich über mein Herzensthema, die Frauenherzgesundheit, mit dir sprechen darf.
Genau, da werden wir vielleicht noch den einen oder anderen Spruch zu, was das Herz vielleicht auch zum Brechen bringen könnte, werden wir wahrscheinlich noch mit dabei haben. Save your heart, das ist so ein Motto von dir und auch Titel deines Buches. Du bist Bestseller-Autorin in diesem Bereich. Und für mich, als ich mich vorbereitet habe, wirklich auch nochmal diesen Zusammenhang, der ich auch im Bereich der Gesundheitswissenschaften viel unterwegs bin und natürlich die Zahlen kenne, aber ja, es stimmt, es ist immer so ein sehr männerlastiges Thema eigentlich, aber Frauenherzgesundheit kommt gefühlt irgendwie immer zu kurz.
Ja, das ist tatsächlich eine bisschen fehlende Wahrnehmung in der gesamten Gesellschaft, dass Herzerkrankungen oft als natürlich Erkrankungen von älteren Menschen angesehen werden, von Oma, Opa und als Männererkrankung. Und Frauen fürchten sich tatsächlich viel mehr vor gynäkologischen Erkrankungen wie Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs als vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dabei sterben halt jedes Jahr um ein Vielfaches mehr an Herz-Kreislauf-Erkrankungen als an Brustkrebs. Und leider ist diese Wahrnehmung, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Haupttodesursache sind, auch schlechter geworden in den letzten Jahren. Tatsächlich gab es Umfragen in den letzten Jahren. Da hat sich wirklich herausgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau die Herz-Kreislauf-Erkrankung als Top-Todesursache angibt, die ist um 74% geringer geworden. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie Brustkrebs als Haupttodesursache angegeben hat, hatte sich mehr als verdoppelt in den letzten 10 Jahren. Also anscheinend haben auch Awareness-Kampagnen und so weiter in den letzten Jahren nicht viel gebracht. Und ich sehe es im Prinzip ja jeden Tag in der Klinik. Mindestens die Hälfte der Patientinnen oder Patienten sind halt weiblich. Und man könnte einfach sehr viele von den Herzerkrankungen verhindern. Und besonders die Frauen sind eben immer extrem geschockt, wenn sie vor mir liegen und ich sage, sie haben einen Herzinfarkt. Die können es immer kaum fassen, weil sie sagen, warum denn ich? Ich bin doch eine Frau.
Also es ist super, dass du auch uns hier Einblicke jetzt aus der Praxis wirklich geben kannst. Das ist der allerwichtigste Aspekt. Wir wollen genau auf die Punkte nämlich schauen. Mich interessieren vor allen Dingen auch, um welche Erkrankung geht es dabei? Also du hast gerade schon genannt, Herzinfarkt. Es ist eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, es gibt sicherlich noch ein paar andere, da würde ich gerne mit dir auch drauf schauen.
Genau, es gibt ein bisschen Unterschiede, wie Frauen- und Männerherzen erkranken. Der Herzinfarkt kommt zwar häufiger bei Männern vor, aber Frauen sterben häufiger am Herzinfarkt. Gerade die jüngeren Frauen, weil man jetzt oft sagt, gut, die sind halt dann alle alt, weil die Frauen werden ja alle über 90 und natürlich sterben sie dann am Herzinfarkt. Nein, tatsächlich ist die Sterblichkeit jüngerer Frauen unter 55 Jahren fast doppelt so hoch wie in der Vergleichsgruppe der Altersgruppe der Männer. Und da haben wir einfach noch Versorgungsprobleme beziehungsweise Awareness-Probleme, weil Frauen ihre Beschwerden nicht ernst nehmen, vom ärztlichen Personal oft nicht ernst genommen wird. Das passiert seltener in der Altersgruppe, dass, wie gesagt, jüngere Frauen einen Herzinfarkt bekommen. Da möchte ich jetzt gar keine Angst und Panik schüren. Aber, wie gesagt, die Sterblichkeit an einem Herzinfarkt ist bei Frauen höher. Und wir sehen in den letzten Jahren auch eine Zunahme an einer bestimmten Form der Herzschwäche. Und das ist eine typische Frauenerkrankung zum Beispiel auch. Das Herz pumpt an sich gut, aber es wird so steif und rigide und füllt sich nicht mehr gut mit Blut. Wir nennen das Herzschwäche mit erhaltener Pumpfunktion, weil das Herz pumpt zwar gut Blut raus, aber es ist so steif und starr von Bluthochdruck und anderen Risikofaktoren, dass es sich nicht mehr gut füllt. Und da sehen wir in den letzten Jahren wirklich eine drastische Zunahme dieser Erkrankung. Und das ist sehr eine frauendominante Erkrankung tatsächlich, die auch durch frühzeitige Prävention gut verhindert werden könnte.
Gibt es denn rein physiologisch gesehen Unterschiede zwischen Männer- und Frauenherzen?
Ja, das Frauenherz ist etwas kleiner als das Männerherz. Das ist ungefähr 10% kleiner. Also das typische gesunde Männer, ausgewachsene Männerherz, sage ich immer, das wiegt ungefähr so 300 Gramm. Das Frauenherz ungefähr so 270 Gramm. Das Frauenherz pumpt pro Herzschlag dementsprechend auch etwas weniger Blut raus. Es schießt weniger raus in den Kreislauf. Deshalb muss es ein bisschen öfter pumpen. Deshalb haben Frauen eine etwas höhere Ruheherzfrequenz als Männer. Ansonsten ist das Herz, sage ich mal, gleich aufgebaut. Aber wir wissen, dass es halt äußere Einflüsse gibt, Risikofaktoren gibt, die Frauenherzen mehr schädigen als Männerherzen. Und es gibt, wie gesagt, Erkrankungsunterschiede, wie das Herz im Prinzip erkrankt. Es gibt so frauentypische Herzerkrankungen, haben wir ja vorhin schon kurz drüber gesprochen oder angesprochen. Das gebrochene Herz zum Beispiel, das Broken Heart Syndrom, ist auch eine frauendominante Erkrankung.
Und lass uns doch mal bei diesem sehr spannenden Thema Broken Heart Syndrome, man hat es immer mal wieder auch gehört, aber kannst du uns da mal Einblick geben, was ist das eigentlich genau?
Das ist eine Erkrankung, die sich erstmal klinisch wie so ein Herzinfarkt präsentiert. Also die Patienten kommen zu uns dann in die Klinik. Man denkt, eigentlich weist alles auf einen Herzinfarkt drauf hin. Die haben so die typischen Beschwerden wie beim Herzinfarkt, Druck auf der Brust, oft auch Luftnot, Übelkeit. Bei Frauen gibt es ja noch ein bisschen frauenspezifische Herzinfarktsymptome, können wir später auch noch drauf eingehen. Also eigentlich alles deutet erstmal auf einen Herzinfarkt hin. Auch die Laborwerte, die wir da abnehmen. Wir bestimmen ja so bestimmte Herzparameter wie das Troponin. Das ist oft erhöht, ähnlich wie beim Herzinfarkt. Und es ist schon nicht selten passiert, dass ich Patienten vor mir auf dem Tisch liegen hatte. Ich bin ja auch interventionelle Kardiologin und versorge Akutpatienten mit Herzinfarkt und habe dann die Herzkranzgefäße dargestellt und habe festgestellt, weil die Laborwerte waren typisch, die Beschwerden waren typisch, im EKG gab es vielleicht auch was aussah wie ein Herzinfarkt und ich habe nichts gefunden an den Herzkranzgefäßen. Und dann oft, nicht selten ist es so, dass man dann mal nachgefragt hat und dann hat man nachgefragt, gab es vielleicht irgendwie ein Ereignis. Schon einige Patienten gesagt, ja, gestern ist mein Ehemann beerdigt worden oder mein Hund ist gestorben oder ich hatte einen schlimmen Streit mit der Nachbarin. Also so emotionale Ereignisse sind ja ein Auslöser von dem Broken Heart oder von dem Takotsubo-Syndrom tatsächlich, wie wir dazu im Fachjargon sagen. Und das ist eine Erkrankung, die häufig postmenopausale Frauen trifft. Da kommt es zur Hochregulation der Stressachse und zum massiven Ausschüttung von Stresshormonen, die letztendlich den Herzmuskel attackieren und gewisse Areale lähmen. Und dadurch pumpt der Herzmuskel dann, ist im Prinzip eine akute Herzschwäche, weil gewisse Areale vom Herzen nicht mehr so gut pumpen. Und das sieht dann, wenn man Kontrastmittel reinspritzt im Herzkatheterlabor oder wenn man auch einen Herzultraschall macht, sieht dieses Pumpen des Herzens aus wie so eine Takotsubo, heißt Tintenfischfalle. Herz ist ja in Japan entdeckt worden und es sieht aus wie so ein Takotsubo-Tintenfischfalle, weil gewisse Areale eben gelähmt sind, die anderen mehr sich bewegen. Es gibt so ein typisches Bild, deshalb heißt das halt Takotsubo-Syndrom oder Broken-Heart-Syndrom. Hat zum Glück eine relativ gute Prognose, auch wenn es lebensgefährliche Komplikationen geben kann, so in 3% der Fälle. Aber in der Regel heilt die Erkrankung gut aus. Aber da ist halt, wie gesagt, wieder die Herz-Hirn-Achse, die da eine große Bedeutung hat.
Hochinteressant und auch hier an der Stelle, wie du es gerade schon angesprochen hast, ich versuche dich schon besser zu verstehen und sehe auch die Verbindung, die du hast, Herz-Hirn-Achse. Vielleicht kannst du uns dazu nämlich nochmal ein bisschen was sagen. Also dieses Wechselspiel aus aktiven Stresssystemen scheint eine Auswirkung auch auf das Herz zu nehmen, das ist klar, aber es gibt jetzt keine unmittelbare Direktansteuerung des Herzens. Das Herz schlägt autonom prinzipiell, genau. Aber ist beeinflussbar trotzdem durch das zentrale Nervensystem und direkt Auswirkungen auf das Herz.
Genau, also es kommt halt durch massive Stressreize, kommt es zu einer übermäßigen Stimulation von so einer Hirnregion, die wir Amygdala nennen und die sagt wiederum unserer Nebennierenrinde, hier produzieren wir ordentlich Stresshormone, unter anderem auch das Noradrenalin und das greift dann letztendlich den Herzmuskel an und führt da zur Lähmung. Und das scheint bei postmenopausalen Frauen häufiger zu sein, weil sie den Schutz vom Östrogen, das scheint vor der Menopause so ein bisschen zu schützen vor dieser Attacke der Stresshormone. Nach der Menopause ist dann dieser Schutz nicht mehr da. Wobei so 100% weiß man es eben nicht, weil es halt auch Männer gibt, die 10% der Erkrankten sind auch Männer und die haben ja im Prinzip keine große Veränderung des Östrogenspiegels. Also somit so 100% ist man noch nicht dahinter gekommen. Okay. Das sind im Prinzip alles Vermutungen. Da ist auch einiges von nachgewiesen. Aber wie gesagt, es gibt auch Männer, es gibt auch manchmal junge Männer, die so ein Broken Heart Syndrom tatsächlich bekommen. Es ist selten, aber gibt es auch. Und da hat es eben halt ja nichts mit dem Mangel des Östrogens zu tun.
Aber durchaus ist es einer der vielleicht korrelierenden Faktoren oder etwas, wo es eine gewisse Verbindung zu geben scheint. Und vielleicht entdecken wir ja in der weiteren Forschung noch andere Dinge, die hier auch einen Ausschlag geben können. Lass uns nochmal bei dem Thema Herzinfarkt bleiben, weil du sagtest, das finde ich wirklich interessant, diese jüngere Altersgruppe, du sagtest unter 55 Jahren. die deutlich häufiger daran sterben, also Frauen, die häufiger daran, doppelt so häufig, wenn ich es richtig verstanden habe?
Genau, also die Sterblichkeit beim Herzinfarkt bei Männern ist eigentlich so 2,5%, sagt man ungefähr. Bei Frauen sind es dann halt 5% in verschiedensten Untersuchungen gewesen. Ne? Also das ist halt schon eindrucksvoll.
Ja, und gib uns doch mal einen Einblick, was ist eigentlich ein Herzinfarkt grundsätzlich? Wie ist die Pathophysiologie dahinter? Und vielleicht da auch nochmal den Unterschied, oder gibt es einen Unterschied bei Männern und Frauen in der Symptomatik?
Ja, fangen wir erstmal von vorne an mit der Entstehung des Herzinfarktes. Die häufigste Ursache für einen Herzinfarkt ist, wenn es zu einer sogenannten Plaque-Ruptur kommt. Also wir haben Ablagerungen in den Gefäßen, das nennen wir auch Plaque. Und die kann aufreißen. Und so eine Plaque besteht aus so unangenehmen Sachen wie so fettigen Substanzen, Cholesterinpartikeln und so weiter. Und wenn die aufreißt und Kontakt mit dem Blut, was ja in den Gefäßen fließt, bekommt, dann wird eine akute Gerinnungsreaktion vom Körper ausgelöst. Das ist ganz physiologisch, dass der da hingeht und das versucht zu verstopfen quasi wieder. In dem Fall, wenn das im Herzkranzgefäß passiert, lagern sich dann halt die ganzen Gerinnungszellen an und es kommt da im Prinzip zu einem verstopften Gefäß. Das heißt, der Blutfluss hinter dieser aufgerissenen Plaque ist behindert. Es kommen die typischen Beschwerden. Es ist ein Herzinfarkt. Das bedeutet, ohne Ablagerung kriegt man eigentlich auch keinen Herzinfarkt. Wobei Frauen auch noch eine andere Ursache für einen Herzinfarkt haben. Bei denen kann häufiger auch mal das Herzkranzgefäß einfach einreißen. Das sind so im Prinzip Bindegewebsschwächen. Da kann die Frauen gar nichts für. Das hat nichts mit Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Rauchen und so weiter zu tun. Das ist so ein bisschen eine typische Frauenerkrankung. Deshalb möchte ich das nur kurz erwähnen, weil vielleicht manche sagen, naja, ich hatte auch das. Das nennt man SCAT, also die Spontandissektion der Herzkranzgefäße. Ist aber prozentual gesehen selten. Das häufigste ist das, was ich eben beschrieben habe. Und wenn dann dieses Herzkranzgefäß verstopft ist, macht das natürlich Beschwerden, weil wenn der Herz ist ein Muskel, wenn der nicht mehr richtig Sauerstoff bekommt, das tut ihm weh. Das Herzmuskelgewebe droht abzusterben. Bei den Männern, die beschreiben meistens in mehr als 85% der Fälle einen klassischen linksseitigen Brustschmerz, der vielleicht noch ausstrahlt in den linken Arm, auch in den Kiefer, kann natürlich immer auch einhergehen mit Kaltschweißigkeit, Schwindel und so weiter. Bei den Frauen ist es oft nicht so einfach, weil die haben zwar auch den Brustschmerz, aber die haben oft andere Symptome, die für sie jetzt erstmal im Vordergrund steht. Das heißt, die können Kopfschmerzen haben, die können Rückenschmerzen haben, denen ist übel. Wichtig ist, es sind häufig mehr als 3 Symptome zusammen. Und das verwirrt zum einen die Patientin selber, weil sie es dann nicht richtig wahrnimmt und verwirrt es von den ganzen verschiedenen Beschwerden und sie es auch auf offensichtliche Sachen wie das Glas Wein von gestern oder vielleicht war irgendwie was schlecht, was ich gegessen habe und deshalb ist mir übel oder ich habe zu schwer gehoben, deshalb tut mir jetzt der Rücken so weh. Also Frauen interpretieren ja ganz gerne die Schmerzen, wohin Männer sie einfach äußern, mir tut es weh, Punkt. Und Frauen versuchen es zu interpretieren. Dadurch kommt es halt bei den Frauen einfach auch zu einer Zeitverzögerung, bis sie realisieren, dass sie überhaupt vielleicht irgendwie einen Herzinfarkt haben könnte und überhaupt Hilfe suchen. Und das ist auch einer der Gründe wahrscheinlich dafür, dass sie eine höhere Sterblichkeit haben, weil es einfach länger dauert, bis sie in der Klinik sind. Weil natürlich ist es nicht so, dass wenn ich da in der Klinik stehe oder meine Kollegen auch, dass sie sagen, das ist eine Frau, die behandle ich jetzt schlechter. Die behandeln wir natürlich nicht gleich schlecht. So wie die Diagnose steht, wird bei uns natürlich jeder gleich behandelt, egal ob männlich oder weiblich. Aber sie muss erstmal an die richtige Stelle kommen. Und ich könnte unzählige Geschichten von Frauen erzählen, die erstmal mit Verdacht auf Schlaganfall irgendwie in die Stroke Unit, in die Nachbarklinik geschickt wurden. Oder die wegen Magen, weil sie gebrochen haben, Kaltschweißigkeit, Übelkeit hatten, erstmal irgendwie den ärztlichen Notdienst gerufen haben und wie Womex bekommen haben. Ja. Also da gibt's wirklich, das ist nicht immer ganz einfach. Und da ist es halt immer natürlich wichtig, dass eine Frau selber weiß, wie ist mein Risiko für einen Herzinfarkt? Habe ich vielleicht ein paar Risiken in mir? Dann ist es vielleicht wahrscheinlicher, dass eben diese auch vielleicht frauentypischen Beschwerden jetzt ein Herzinfarkt sind. Wir uns natürlich nicht jedem Panik machen, der jetzt irgendwie Übelkeit hat oder der Kopfschmerzen hat oder Rückenschmerzen hat. Wichtig ist, dass es meistens wirklich mehr als 3 Symptome sind. Den meisten geht es wirklich richtig schlecht, muss man sagen. Und es bahnt sich auch über Tage meistens vorher an. Also die meisten sagen, oh, ich hatte das in den letzten Tagen auch schon mal, das ging mal wieder weg. Aber spätestens, wenn dann irgendwie Schmerzen, Beschwerden anhalten und nicht mehr weggehen, dann sollte man wirklich sagen, jetzt rufe ich den Rettungsdienst.
Lass uns, also weil diesen Blick darauf, auch diese veränderten Symptome und wie du sagst, dass eventuell Frauen häufiger Symptome auch anfangen zu interpretieren, Männer machen das eher weniger. Ich meine, das sind schon Faktoren, die mit dazugehören, aber die Symptomatik stellt sich auch anders dar. Also es ist in dem, wie es beschrieben wird. Das heißt, es ist nicht der klassische so retrosternale Druckschmerz und es strahlt irgendwie aus.
Oftmals eben nicht. Ja. Und da ist noch eine andere Patientengruppe, nämlich auch Diabetiker können, weil sie ja auch so oft dann schon eine Nervenschädigung haben, Schmerzen nicht mehr so gut wahrnehmen. Das ist auch eine Patientengruppe, bei der man sehr gut aufpassen muss. Die haben häufig einfach nur starke Luftnot. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei den Frauen. Die haben auch oft eher so allgemeine Symptome und da kommt man oft nicht so direkt drauf.
Du hast jetzt gesagt, der Hauptmechanismus ist dieses Thema Plaque-Einriss, Thrombenbildung, Unterversorgung des Gewebes, Herzinfarkt. Gibt es, wenn wir so auf die Risikofaktoren, und das wäre ja genau, wenn wir mal das zurückspulen, wo wir dann eigentlich auf dieses spannende Thema Gesundheitsförderung und Prävention eingehen, wenn wir es zurückspulen, also wie bilden sich diese Plaques, wäre so die erste Frage. Aber gibt es auch andere Risikofaktoren, auf die man achten sollte, die dazu führen können? Und gibt es hier Unterschiede zwischen Männern und Frauenherzen?
Ja, wie heißt es so schön, the heart disease with 50 starts with 20, ne? Also ich meine, das beginnt tatsächlich alles früh und deshalb appelliere ich ja immer an die Prävention, weil es, wenn man mit 50 einen Herzinfarkt hat, da war man wahrscheinlich mit 40 auch noch nicht gesund, weil diese Ablagerung an den Gefäßen, die entstehen eben nicht von heute auf morgen. Die sind schon über längere Zeit da und werden mehr. Und wir haben ja diese klassischen Big Five Risikofaktoren, von denen wir in der Kardiologie immer reden. Das ist der hohe Blutdruck, das ist das hohe Cholesterin, also das LDL-Cholesterin, das ist das Übergewicht, das ist der Diabetes und Rauchen. Rauchen, das sind die klassischen Big Five. Und dann haben wir noch frauenspezifische Risikofaktoren, gehe ich gleich drauf ein. Aber wenn wir jetzt diese klassischen Big Five nehmen, da gibt es tatsächlich so ein bisschen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Nämlich zum Beispiel wissen wir, dass der Diabetes das Frauenherz mehr schädigt. Also eine Frau mit Diabetes hat ein 44% höheres Risiko für einen Herzinfarkt und Ablagerung an den Herzkranzgefäßen als ein Mann mit Diabetes. Und warum das jetzt so ist, wir wissen, dass zum Beispiel Frauen auch, die brauchen länger, bis die Diagnose gestellt wird oder bis der Diabetes wirklich entsteht, aber die haben länger diesen Prädiabetes und der ist auch schon schädlich für die Gefäße. Und Frauen sind zum Zeitpunkt, wenn sie den Diabetes diagnostiziert bekommen, haben die oft schon andere, wir sagen Komorbiditäten, also sie haben oft noch andere Erkrankungen, die haben da schon Bluthochdruck und sind vielleicht übergewichtig. Deshalb bringen Frauen dann wahrscheinlich noch weitere Risiken mit dazu. Und deshalb ist Diabetes sowas Typisches oder auch zum Beispiel das Rauchen auch Frauenherzen mehr als Männerherzen. Ich will nicht sagen, dass es jetzt für Männer weniger harmlos ist zu rauchen und nicht verharmlosen. Aber tatsächlich ziehen sich wahrscheinlich Frauen bezogen auf ihre Körperoberfläche und ihr Gewicht halt eine größere Menge an Schadstoffe rein pro Zigarette, weil die sind ja auch nicht nach Männer- und Frauenzigaretten genormt, ja, sondern da ist ja immer die gleiche Noxe drinnen, die gleiche Dosierung. Und somit wissen wir tatsächlich, dass das Frauenherzen noch mehr schädigt als Männerherzen. Deshalb hier auch der Appell an die Frauen, jederzeit aufhören, lohnt sich. Genau, das ist so bei den klassischen Risikofaktoren. Und dann gibt es halt noch frauenspezifische Risikofaktoren, die wenigsten überhaupt auf dem Schirm haben. Und das sind alle Erkrankungen, die so in der reproduktiven Phase der Frau, also zwischen Menarche, also erster Regelblutung und Menopause uns widerfahren können. Das fängt tatsächlich mit der ersten Regelblutung an. Da weiß man zum Beispiel, wenn die verfrüht eintritt, also vor dem 10. Lebensjahr gibt es tatsächlich heute schon, hat diese Mädels oder diese Frauen haben tatsächlich auch ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen im weiteren Leben oder es assoziiert mit einem erhöhten Risiko, weil das oft schon mit einem hohen BMI in der Kindheit und so weiter einhergeht. Oder auch Schwangerschaftserkrankungen, ganz wichtiges Thema mit Schwangerschaftsbluthochdruck und Schwangerschaftsdiabetes. Die Frauen werden immer älter. Je älter die Frau, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass die vielleicht schon Bluthochdruck mitbringt in die Schwangerschaft. Und da haben wir eine Zunahme an den Erkrankungen tatsächlich auch. Und selbst wenn Schwangerschaftsdiabetes oder Schwangerschaftsbluthochdruck nach der Entbindung wieder weggehen, weil da die meistens tatsächlich die Entbindung das beste Medikament gegen diese Erkrankungen, dann haben die Frauen tatsächlich ein deutlich erhöhtes Langzeitrisiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist zum Teil mehr als doppelt so hoch für das weitere Leben, auch noch Jahre danach. Auch sowas wie Brustkrebsbehandlungen sind wichtig. Ne? Jede achte Frau bekommt Brustkrebs. Wir können den super heilen heutzutage, aber Brustkrebstherapien sind häufig kardiotoxisch, also die Chemotherapeutika. Auch die Bestrahlung ist häufig ein Grund, weil Herz liegt oft im Strahlenfeld, wenn es die linke Brust ist und die ist häufiger betroffen als die rechte Brust. Und die Frauen werden oft verfrüht in die Menopause geschickt und denen entgeht dadurch natürlich entsprechend unser, wie ich immer sage, Slow-Aging-Hero-Östrogen. Deshalb sind diesen wichtigen Themen auch tatsächlich Kapitel in meinem Buch gewidmet, weil das viele gar nicht auf dem Schirm haben und da auch standardmäßig so in der Routine in der Klinik oder so gar nicht nachgefragt wird. Wenn wir die Risikofaktoren abfragen, wird nach sowas eigentlich gar nicht gefragt.
Das heißt, ich frage da mal ganz kritisch nach, es wird nicht nachgefragt, weil ich meine, es wird nicht sein, dass das Wissen nicht besteht, oder? Oder ist es einfach in der Praxis nicht angekommen? Und ich meine, da wären wir ja auch bei diesen geschlechtsspezifischen Unterschieden? Also warum ist das noch nicht so etabliert?
Ja, das liegt zum Teil am Wissen, wobei ich mein Bestes gebe, da auf allen Kongressen drüber zu sprechen und alle drüber aufzuklären und auch das Buch dazu ja beigetragen hat. Also tatsächlich, es gab schon einige Fälle, wo wir jung, völlig im Prinzip sahen, die gesund aus, junge Frauen hatten, in Anführungsstrichen, die mit Ende 40 einen Herzinfarkt hatten. Und dann wurde gesagt, die hat gar keine Risikofaktoren. Dann hat man mal nachgefragt und dann war die eben schon seit 5 Jahren in den Wechseljahren oder seit 8 Jahren in den Wechseljahren, hatte eine verfrühte Menopause, ist auch ein Risikofaktor und hatte Fehlgeburten, ist auch ein Risikofaktor tatsächlich, weil man da auch weiß, es hat auch irgendwas ja mit Gefäßneubildung, Gefäßgesundheit zu tun, auch total spannend. Und die hatte einen Schwangerschaftsdiabetes und somit hatte sie irgendwie doch Risiken, aber man hat nicht nachgefragt. In dem Moment ist es natürlich dann in Anführungsstrichen, jetzt hat sie den Herzinfarkt. Aber das wäre natürlich gut gewesen, wenn die vorher schon im Sinne der Prävention auf dem Radar gewesen wäre, weil diese Patienten sind oft nicht auf dem Radar und fliegen unterhalb der Wahrnehmungszone bei vielen Ärzten. Und da muss man eigentlich viel früher nochmal spezielle Werte checken und gucken nach den Risikofaktoren checken. Die hatte dann halt einen Diabetes, der nicht entdeckt war und so weiter.
Genau dazu will ich gleich mit dir auch weiterschauen. Also welche Parameter müsste man sich anschauen, gerade auch so mit Blick auf die Prävention. Ich will aber nochmal bei diesen Big Five, wie du sie eben genannt hast, also ich hatte aufgeschrieben LDL-Cholesterin, erhöhter Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Typ 2 in dem Falle nehme ich an, oder gilt es, Adipositas und Rauchen. Haben wir denn in den Mechanismen, die dann dazu führen, also mündet das dann alles in Plaqueablagerung oder gibt es andere Faktoren dabei oder was haben vielleicht auch diese Risikofaktoren wieder verursachen?
Also natürlich, oft ist es so, dass ein Risikofaktor, also jetzt wenn in Anführungsstrichen eine Frau nur hohes Cholesterin hat, meistens braucht es noch was Zweites, damit es wirklich auch Ablagerung gibt. Also irgendwie einen hohen Blutdruck, der das Gefäß irgendwie von innen schädigt und porös macht, damit es sich einlagern kann. Es ist auf jeden Fall ungünstig, mehrere Risiken auf einmal zu haben. Die potenzieren sich so ein bisschen. Und wenn wir jetzt natürlich beim Übergewicht gucken, Übergewicht geht eh häufig einher mit hohem Blutdruck, mit einem Diabetes. Und soweit, das nennen wir auch alles metabolisches Syndrom im Prinzip, ne? Und da weiß man auch, wenn man da quasi von diesem massiven Übergewicht runterkommt, senkt man den Blutdruck, man senkt die Blutzuckerwerte, man kann zum gewissen Teil das Cholesterin auch beeinflussen. Aber alle 5 tragen dazu bei, aber man muss mal so ein bisschen auch abwiegen, was ist es? Ein total Übergewichtiger kommt selten mit einem Problem tatsächlich alleine, aber es gibt viele Frauen, die völlig schlank, gesund sind, nicht rauchen und so weiter, aber die ein total hohes Cholesterin haben, weil das halt auch ein bisschen mit der Genetik zu tun hat tatsächlich. Und man durch Lifestyle das nur zum gewissen Maße beeinflussen kann.
Und vielleicht da nochmal bleiben, es gibt ja noch so ein paar andere, also neben Gesamtcholesterin, das erhöht ist, oder auch LDL-Cholesterin, das erhöht ist, gibt es ja noch so ein paar andere Marker, also ich denke so an Lipoprotein A oder sowas in die Richtung. Macht das Sinn, sowas zu bestimmen, dass man da auch ein Risiko drüber abprüfen kann?
Auf jeden Fall, LP klein A ist natürlich einer der wichtigsten, also finden wir als Kardiologen extrem wichtig, ne? Das ist ja auch ein gefäßschädigender Cholesterinpartikel, der nochmal eine extra schädigende Komponente hat. Da ist es so, dass jeder 4. Mensch hat erhöhte Werte von Lipoprotein klein a und diese erhöhten Werte gehen wieder mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen einher. Die europäischen Leitlinien für die kardiovaskuläre Prävention fordern deshalb, einmal im Leben, im Erwachsenenalter sollte dieses Lipoprotein klein a bestimmt werden. Die deutsche nationale Versorgungsleitlinie, wir arbeiten ja hier so ein bisschen konträr leider manchmal in Deutschland, deshalb sagen dann nicht selten auch Kollegen in der Niederlassung, Hausärzte sagen, das ist völliger Quatsch, müssen wir nicht bestimmen, weil die nationale Versorgungsleitlinie sagt das nämlich nicht. Da gab es mal viele tatsächlich Diskussionen auf Kongressen auch drüber. Das ist immer ganz spannend. Aber ich bin dafür, das bestimmen zu lassen, weil eben diese Menschen mit hohen Werten müssen irgendwie rausgefiltert werden. Und auch wenn wir dieses Lipoprotein klein a aktuell noch nicht medikamentös senken können, weil es reagiert auf Lifestyle gar nicht, da können wir wirklich nur noch Möhrchen knabbern und joggen durch die Gegend laufen, wie wir wollen. Wir können es damit nicht senken. Das ist für die Patienten ein bisschen doof, weil sie natürlich denken, jetzt trage ich so ein unsichtbares Risiko in mir und kann gar nichts gegen machen. Doch können sie, weil wenn sie alle anderen Lifestyle-Faktoren, sprich Bluthochdruck, Diabetes und Rauchen und sowas, wenn man das alles optimiert, weiß man, dass man sein Risiko drastisch senken kann, als wenn man diese ungesunden oder diese beeinflussbaren Risiken eben nicht adressiert und den Blutdruck halt bei 150-80 lässt und den Diabetes auch nicht so ernst nimmt und so weiter. Also da kann man trotzdem sehr viel machen. Da motiviere ich immer sehr und sage allen, lass den Wert bestimmen und wenn er halt erhöht ist, dann müssen wir auf dich ein bisschen besser aufpassen und vielleicht frühzeitig noch auch spezielle Herzchecks machen.
Lass uns gerne genau da weitermachen, wenn wir, also das ist jetzt so ein Parameter, der mir gerade eingefallen ist, aber gibt es da noch mehr Dinge, auf die du schauen würdest? Also wenn wir wirklich sagen, erstmal das Risikoprofil zu bestimmen, also macht es Sinn, Östrogen zu bestimmen beispielsweise, oder macht es, gibt es andere Werte, Blutdruck regelmäßig zu messen? Du hast den Puls eben schon mal auch in der Unterscheidung angesprochen. Wie würde es aussehen aus deiner Perspektive? Was sind Werte, die man sich anschauen sollte?
Also Werte, die man sich anschauen sollte, sind halt eben, wie gesagt, die Klassiker. Man sollte seinen Blutdruck kennen, man sollte seinen Blutzucker-Langzeitwert kennen. Wenn der irgendwie in einem kritischen Bereich oder nicht eindeutig ist, würde ich auch mal den sogenannten HOMA-Index tatsächlich bestimmen. Ja, also
wir können wir hier kritisch schon mal sagen, was ist für dich ein kritischer Bereich? Also was wäre ein HbA1c-Wert, Langzeitblutzuckerwert, wo du sagen würdest, okay, da bin
also
ich schon mal
mein 5,7 sprechen wir schon quasi vom Prädiabetes, ja. Aber wenn jetzt jemand da kommt, der 5,6 hat, dann bin ich auch schon so ein bisschen, dass ich mir denke, das passt aber irgendwie nicht, und da gucke ich dann auch schon mal genauer, und da ist der HOMA-Index natürlich ganz gut, also nüchtern nach 12 Stunden Fasten wird da ja nüchtern Blutzucker durch das Insulin letztendlich, wird so ein Wert berechnet, und da kann man das ganz gut einteilen. Dann die Cholesterinwerte interessieren mich, wir bestimmen in der Regel häufig nur das, in Anführungsstrichen, nur das LDL Cholesterin, auch wenn viele immer sagen, die Studien sind besser für das sogenannte ApoB, weil da alle gefäßschädigenden Partikel mitbestimmt werden. Das ist auch in den Studien, im Labor ist das so, weil wir wissen, dass wenn wir Patienten vor uns haben, ist in der Bewertung des Risikos das LDL gleichwertig, weil wir da ja wissen, dass die Patienten noch einen Diabetes und so weiter haben. Okay. Also wenn wir rein in die Theorie gehen, ist ApoB besser, ja, weil wir noch die anderen gefäßschädigenden Partikel mit erfassen und oft gerade dann die Diabetiker besser miterkannt werden, weil die gestörte Blutfette häufig haben. Aber wenn der Patient vor mir sitzt und ich ja weiß, dass er das hat, ist eigentlich LDL tatsächlich, finde ich, nicht schlechter. Somit, ich bin total happy, wenn jemand überhaupt seinen LDL-Cholesterinwert kennt und eben nicht ApoB extra bestimmt wurde, weil das meistens eben tatsächlich extra kostet. Wenn man den Luxus hat und es wird gemacht, just do it, ist fine. Lipoprotein klein a wirklich, wirklich einmal im Leben bestimmen. Bei den Frauen steigt es, wie gesagt, nach der Menopause nochmal um 30% an. Das kann sinnvoll sein, wenn man in der Intermediärgruppe ist, vom ApoB zwischen 30 und 50 der Wert liegt, dann kann es sinnvoll sein, das nach der Menopause nochmal zu bestimmen. Wenn man schon in der Hochrisikogruppe oder in der Niedrigrisikogruppe ist, kann man sich das Geld dafür sparen. Das sind so die Blutfette, die mir am Herzen liegen. Und dann gibt es natürlich noch weitere Gesundheitsparameter. Ich meine, ich bin super Fan von Tracken des Pulses tatsächlich. Niedriger Ruhepuls ist gut fürs Herz. Ja, wir wissen, dass ein dauerhaft erhöhter Ruhepuls von über 90 zum Beispiel pro Minute mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden ist, weil wir uns einfach ja vorstellen müssen, je weniger das Herz schlagen muss, desto weniger Sauerstoff verbraucht. Das ist halt was Ökonomisches und weist natürlich oft auch auf ein gutes, trainiertes Herz hin.
Und Ruhepuls ist letztendlich nach einer kurzen Ruhephase gemessen oder Durchschnittspuls über den Tag?
Am besten ist es natürlich, wenn wir so ein Device tragen, der das natürlich uns über 24 Stunden irgendwie ermittelt und auch die Nacht mit einbezieht, weil natürlich nachts sinkt der Puls nochmal deutlich ab, und dann haben wir eigentlich erst so einen validen 24 Stunden Ruhepuls, finde ich ganz gut, aber natürlich kann man den auch einfach mal in Ruhe, wenn man auf der Couch liegt und nicht, wenn man quasi gerade ein Stockwerk gelaufen ist, dann misst man den nicht, aber wenn man gerade auf der Couch mal liegt und Ruhe hat, den mal zu messen, ist auf jeden Fall sinnvoll und den mal zu dokumentieren.
Und du sagst, 90 wäre also quasi über 90 Schläge pro Minute wäre erhöht. Was wäre ein Wert, wo du sagen würdest, wirklich präventiv oder auch gesundheitsförderlich, was sollte man so quasi mit anstreben? Wie wir es machen, gucken wir gleich nochmal drauf. Aber
also ich finde es, wir wissen, das sind tatsächlich ein Puls zwischen 60 und 80 schon erstrebenswert tatsächlich ist. Aber ich weiß, dass es viele Frauen gibt, die von Natur aus auch einen hohen Ruhepuls haben. Aber da sind halt auch die Daten eigentlich relativ eindeutig, dass es sinnvoll ist, den Ruhepuls irgendwie runterzukriegen in den Bereich zwischen 60 bis 80 wäre so das, was ich so als Range empfehlen würde. Es gibt auch viele sportliche Menschen, wenn da jetzt jemand zuhört, die nur einen von 45 haben, das ist auch fein. Das ist halt einfach ein Zeichen von langjährigem Training und einem gut trainierten Herzen, weil das Herz sich adaptiert hat und pro Herzschlag einfach schafft, mehr rauszupumpen, höheres Schlagvolumen hat, und dadurch ist es halt ökonomischer, muss weniger schlagen, weil der Körper kriegt dann ja pro Schlag schon mehr.
Ja, mal so ein paar andere Dinge noch, die ich mir auch mit aufgeschrieben hatte. So EKG-Diagnostik, macht das Sinn? Muss man sowas regelmäßig machen?
Ich würde mir ja wünschen, dass einmal im Leben auf jeden Fall ein EKG geschrieben wird, weil aus dem EKG kann man schon eigentlich ganz gut viele Informationen gewinnen. Und es gab auch mal ein Projekt, was versucht wurde voranzutreiben, dass im Prinzip schon bei Kindern im Rahmen der U-Untersuchung einfach mal ein EKG geschrieben wird, weil es gibt halt ein paar angeborene so Erregungsleitungsstörungen, die man im EKG erkennt, und die sieht man aber halt nur, wenn man EKG geschrieben hat. Deshalb bin ich schon ein Fan davon, dass man auf jeden Fall mal ein Ruhe-EKG schreiben lässt. Es hat dann natürlich später, wenn wir über vermutliche Durchblutungsstörungen des Herzens und sowas reden, hat es nur eine bedingte Aussagekraft, weil in Ruhe meistens noch alles gut ist. Erst bei Belastung dann zu Veränderungen im EKG kommt, aber auch selbst das Belastungs-EKG, wo man ja auf dem Fahrrad sitzt und gleichzeitig ein EKG registriert wird, hat diesbezüglich, wenn es darum geht, ob man schauen möchte, ob es zur Durchblutungsstörung kommt, unter Belastung hat das eine Wahrscheinlichkeit wie Würfel werfen, sage ich immer. Also gerade bei Frauen ist es wie eine Münze werfen. 50-50.
Okay. Aber weil du es jetzt gerade auf dem Fahrrad sitzend angesprochen hast, du bist auch Sportkardiologin. Was ist so Themen rund um, vielleicht auch präventiv gedacht, so eine Art Spiroergometrie, also Atemgasmessungen, wahrscheinlich dann mit EKG, Blutdruckmessungen, allem, was dazugehört. Macht sowas Sinn für Otto-Normalverbraucherinnen und Verbraucher? Oder wie würdest du das sehen?
Ja, und weil natürlich, da kann man super die VO2 Max bestimmen, ne? Also die aerobe Fitness. Wie gut kann der Körper quasi Sauerstoff aufnehmen und für die Energiegewinnung anwenden? Und das ist ein wichtiger Gesundheitsparameter tatsächlich, wenn man mit dieser VO2 Max, die wird entsprechend nach Körpergewicht und nach Alter, wird die in bestimmte Gruppen eingeteilt. Und wenn man da für seine Altersgruppe in einer eher schlechten Gruppe ist, hat man ein deutlich höheres Risiko, als wenn man in den oberen 5% seiner Altersgruppe ist. Und das ist, finde ich, auch ein Parameter, wo man dem Patienten sagen kann, da kannst du dran arbeiten, da kannst du was dran machen. Ja? Da kannst du aktiv, und da kann man auch gucken, wie sich was verändert, wenn die dann anfangen, aktiv zu werden und sportlich zu werden und sehen, sie verbessern diesen Wert. Deshalb finde ich das sehr gut, sowas zu machen, aber es ist natürlich überhaupt nicht irgendwie der Vorsorge oder im Krankenkassensystem jetzt vorgesehen, sowas zu machen. Aber also ich werde sowas natürlich in meiner Praxis anbieten, ja, weil ich finde, dass es ein ganz wichtiger Gesundheitsparameter ist, diese sogenannte VO2 Max, und einfach auch zu gucken, wie gut funktioniert das kardiovaskuläre System. Das ist eine wichtige Untersuchung. Es gibt ja auch Smart Devices, die einem das ungefähr schätzen. Stimmt nicht immer so wirklich überein, muss ich sagen, aber es ist ein ungefährer Anhalt, und letztendlich ist es auch so, dass auch da verändert sich das ja. Also wenn man besser wird, dann wird es halt auch auf der Uhr besser. Ne? Also Veränderungen bekommen ja diese Devices eigentlich ganz gut mit.
Ja, also du hast es gerade schon angesprochen, gerade VO2 Max im Kontext von, wird ja auch gerne in anderen Themengebieten, nicht nur Herz-Kreislauf-Gesundheit, wobei es ein sehr wichtiges Element über, das auch für das Thema Langlebigkeit ist, ja, also absolut, Longevity als großes Thema im Moment, wo man wirklich sagt, okay, das ist ein Parameter, der unabhängig anderer Interpretationsparameter einfach sehr gut funktioniert. Und du hast gerade was Schönes gesagt, das kannst du selbst verändern, jederzeit, über Training quasi das mitzugestalten. Von daher will ich genau jetzt mit dir über die Präventionsthemen sprechen, allgemein und dann natürlich auch spezifisch, wenn vielleicht Risikofaktoren mit bestehen. Gib uns gerne, du hast es gerade schon erwähnt in deiner Praxis, aber du arbeitest auch im Herzzentrum, gib uns erst nochmal so einen Überblick, wie sieht deine Arbeit eigentlich aus?
Naja, letztendlich arbeite ich ja in der Klinik. Tatsächlich versorgen wir ja meistens mehr die Kranken als die Gesunden. Und wenn die zu uns kommen, sage ich, sind die oft schon in den Brunnen leider gefallen. Und meine Tätigkeit ist hauptsächlich die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und jetzt möchte ich sie halt mehr verhindern, die Herz-Kreislauf-Erkrankung, und präventiv ansetzen. Und in meinem Alltag, wie gesagt, natürlich haben wir auch eine Ambulanz mit Sprechstunden und so weiter, wo Patienten mit Herzbeschwerden oder mit hinkommen können. Aber eine riesige Präventionsambulanz haben wir tatsächlich bei uns jetzt eigentlich nicht. Tatsächlich die meisten Patienten sind schon herzkrank, außer jetzt so in der Sportkardiologie. Da kommen die auch zu uns in die Klinik im Prinzip gesunde Sportler, die einfach sportliche Fragestellungen haben, wieder sportlich durchstarten wollen. Das sind noch gesunde Patienten. Aber ansonsten war jetzt mein Alltag in den letzten Jahren tatsächlich hauptsächlich die interventionelle Kardiologie. Also ich sehe wirklich jeden Tag Patienten, die schon schwere Herzerkrankungen haben. Und es war auch so ein Auslöser oder ein Grund, dass ich dachte, ich fühle mich nicht mehr gut, wenn ich nachts in die Klinik fahre und setze da einen Stent in das Herzkranzgefäß und kann dieses Herz zwar akut retten, aber ich mache es nie wieder gesund. Also es wird nie wieder gesund sein. Er wird für sein Leben lang diese Diagnose haben. Und irgendwann hatte ich so, dass ich das Gefühl, dass ich das einfach, nicht, dass ich versage, aber dass ich viel zu spät komme. Dass es eigentlich so schade ist, dass jetzt, das sind ja zum Teil wirklich auch gerade bei den Menschen, die sind ja wirklich oft noch in ihren 40ern, ne? Und eigentlich mitten im Saft ihres Lebens und dann stehen sie da mit einem Herzinfarkt oder sterben. Man sieht leider natürlich auch viele Herzen sterben. Das ist nicht schön, der plötzliche Herztod. Und das würde das so gerne auf die andere Seite treten. Das war auch so mein Motivator, in die Praxis zu gehen und zu sagen, ich möchte das einfach verhindern, dass ich die da nie sehe in der Klinik. Und auch wenn das total spannend ist und auch Spaß macht, die interventionelle Kardiologie ist ein ganz tolles Fach. Das macht total viel Freude, wenn man es mit seinen Händen machen kann, ich habe auch Herzklappen interventionell behandelt, minimalinvasiv über die Leiste. Das macht schon alles Spaß, aber ich fände es natürlich viel besser, wenn wir diese immensen Kosten, die da verursacht werden, weil die sind alle teuer, diese ganzen Sachen, die wir da machen, wenn man ein bisschen mehr in die Prävention davon stecken würde, von dem Geld. Ich meine, ich implantiere einer 90-jährigen Dame noch eine teure Herzklappe, die über 10.000 Euro kostet, aber wir können irgendwie keine systematischen Herz-Kreislauf-Checks über die Krankenkasse irgendwie abrechnen. Das finde ich so ein bisschen schade, da hatten wir auch große Bestrebungen, das zu ändern von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie und das gesunde Herzgesetz tatsächlich zu verankern, fest in der Vorsorge. Durch den Bruch der Koalition im letzten Jahr ist das erstmal wieder auf Eis gelegt worden. Das war schon relativ weit vorangetrieben tatsächlich, der Entwurf. Da wurde zum Beispiel gefordert, dass mit 50 jeder einen Herzultraschall bekommt und dass man mit 25, 35 nach den ganzen Risiken fahndet und die Risikofaktoren abklappert. Da hätten wir uns sehr drüber gefreut und das würde wirklich mich sehr freuen, wenn es da hoffentlich auch irgendwie weitergeht, dass man noch eine bessere strukturelle Herzvorsorge in die Routineversorgung mit aufnehmen kann. Aber es ist natürlich halt teuer.
Das ist klar, aber ich finde, du hast es sehr schön und einleuchtend für alle beschrieben, die da gar keinen Einblick haben, wie teuer etwas ist, auch wenn man das nicht direkt, also du hattest die Dame gerade erwähnt, die ihre Herzklappe nicht selbst zahlt in dem Moment, aber natürlich im System natürlich Kosten, immense Kosten auch damit produziert. Toll, dass es das gibt und toll, dass es funktioniert. Aber diesen Präventivgedanken bin ich absolut bei dir. Freut mich sehr, das zu hören. Und jetzt bringt mich das so ein bisschen dazu, wie sieht denn dann Prävention aus? Also was kann jeder tun für sich zu Hause? Und natürlich, wie sähe Prävention dann auch bei dir in deiner Praxis aus?
Es ist schon mal sehr förderlich auf jeden Fall, wenn jeder sein eigenes Herzrisiko kennt. Und das fängt im Prinzip ich sage immer, Herzgesundheit beginnt eigentlich ja schon im Mutterleib, ne? Also eigentlich, wenn eine schwangere Frau zuhört, alles, was du jetzt in deiner Schwangerschaft gerade tust, hat einen Einfluss über Epigenetik auf dein Kind letztendlich auch, ne? Wir wissen, dass eine Frau, die sportlich aktiv ist in der Schwangerschaft, sich gesund ernährt, das hat alles schon guten Einfluss auch auf die Gesundheit und Herzgesundheit ihres noch ungeborenen Kindes. Und da muss man eigentlich schon anfangen, ja? Am besten wäre es schon quasi, dass man das an alle Schwangeren schon adressiert. Und dann gibt es natürlich, im Erwachsenenalter sollte man sein Herzrisiko kennen. Man sollte wissen, gibt es in der Familie, gab es da frühzeitig Herzerkrankungen? Für uns bedeutet frühzeitig vor dem 60. Lebensjahr. Das denken jetzt andere, ist vielleicht schon total alt. Für uns ist es noch relativ jung. Und das heißt, man sollte wissen, gab es in der Familie plötzlich einen Herztod oder bei Vater, Mutter einen Herzinfarkt. Und dann haben wir den Checkup ab 35, der ja angeboten wird von den gesetzlichen Krankenkassen. Der ist besser als nicht, sage ich, weil da immerhin die ganzen Risiken mal abgeklappert werden. Da wird auch der HbA1c bestimmt, da wird der Blutdruck gemessen, da werden die Blutfette bestimmt und da wird so ein bisschen über das Herz-Kreislauf-Risiko gesprochen. Ich weiß, dass es auch unterschiedlich ist, wie mit dem erhobenen Befunden dann umgegangen wird, aber immerhin kann ich alle nur dazu motivieren, den ab 35 wahrzunehmen. Bevor man 35 ist, kann man auch schon einmalig auch so ein quasi Check-up machen lassen und dann, wie gesagt, ab 35 alle 3 Jahre. Damit bin ich schon mal ganz happy, auch wenn es mir jetzt persönlich natürlich als Kardiologin nicht ausreicht. Mein Fokus in der Praxis ist so ein bisschen auch die Frauenherzen. Also Männer dürfen natürlich auch kommen, aber ich habe im Prinzip einen Postmenoherzcheck biete ich an, weil eben diese Phase postmenopausal der Startpunkt ist, wo bei den Frauen die Herz-Kreislauf-Risiken ansteigen. Der Blutdruck geht hoch, das Cholesterin geht hoch. Oftmals verändert sich auch was mit dem Gewicht und so weiter. Und diese Frauen möchte ich alle sehen und quasi gucken, wie sind die Risikofaktoren. Die kriegen Herzultraschall, die kriegen auch eine Nachtablagerung, schaue ich an den Halsschlagadern. Das finde ich ist ein sinnvoller Check, so ab 50, 55 bei den Frauen. Bei den Männern macht das tatsächlich sogar schon 10 Jahre früher Sinn, weil bei denen die klassischen Risikofaktoren wie Bluthochdruck und hohes Cholesterin schon ein bisschen früher bestehen und schon längere Zeit einwirken. Ja, deshalb finde ich eigentlich, wäre so ein systematischer Check auch mit Bestimmung der VO2 Max auf jeden Fall was auch schon im mittleren Lebensalter wirklich Impact hat auf das weitere Outcome, weil natürlich ist es auch nie zu spät. Man kann nicht sagen, mit 70 oder 60 ist es jetzt zu spät zu machen, aber wenn man jetzt halt feststellt mit 35, boah, meine VO2 Max liegt jetzt irgendwie in den unteren 20% meiner Alterskategorie, jetzt muss ich vielleicht doch mal loslegen und vielleicht mal aufhören zu rauchen, ist das ein guter Zeitpunkt, auch weil man so ein verändert, ich finde immer dieses Visualisieren von Sachen oder wenn ich denen zeige, gucken Sie mal, da haben Sie Ablagerungen in der Halsschlagader. Das beeinflusst total gut die Therapietreue tatsächlich auch von den Patienten, wenn die sowas Sichtbares haben oder sehen, ich verbessere mich mit irgendwas.
Sind diese Plaqueablagerungen reversibel? Siehst du das?
Also, das fragen immer viele und mir werden immer viele Nahrungsergänzungsmittel irgendwie genannt, die das angeblich adressieren können und das quasi auflösen können. Ich habe auch schon Patienten in der Klinik erlebt, die versucht haben, irgendwelche Rohrreiniger zu trinken oder Zitronensäurekuren zu machen, sich damit halb vergiftet haben, weil sie der Meinung waren, da lösen sich dann die Ablagerungen. Wenn da der Kalk im Waschbecken weggeht, dann geht wahrscheinlich auch meine Ablagerung weg. Stimmt nicht ganz. Wir wissen, dass zum Beispiel durch Statine die Plaques kleiner werden. Ja, also das ist tatsächlich bewiesen. Wenn wir Statine geben, die das Cholesterin adressieren, die machen auch die Ablagerungen kleiner und machen die Ablagerungen vor allem stabil, dass die nicht aufreißen und einen Herzinfarkt auslösen.
Mal so ein kurzer Quick-Check, weil jetzt haben wir schon über so viele Parameter gesprochen, so viele Punkte, auf die man schauen kann. Aber VO2 Max haben wir jetzt schon gesagt, so die maximale Sauerstoffaufnahme, die ich einnehmen kann. Und du hast eben schon gesagt, daran kann jeder etwas machen. Was kann ich tun, um meine VO2 Max zu verbessern? Also ist beispielsweise bei dir in der Praxis festgestellt, Wert ist sehr niedrig, ich liege im unteren Drittel meiner Vergleichskohorte. Wie kann ich den verbessern? Was sollte ich tun?
Das kommt so ein bisschen drauf an. Also zum einen natürlich Ausdauertraining. Ausdauertraining kann man das super adressieren. Und da gibt's verschiedene Komponenten im Ausdauertraining, die wichtig sind. Zum einen, dass ich dieses wirklich ruhige Ruhezone 2 Training mache, um im Prinzip da meine Mitochondrien zu züchten, was ja meine Kraftwerke der Zelle sind, die Energie ja umsetzen. Die muss ich mit einer niedrigen Intensität erstmal züchten. Und dann muss ich die alle flott machen, sage ich immer. Das heißt, dann muss ich knackig ein Intervalltraining aber auch drauf geben und wirklich auch mal aus meiner Komfortzone 2 rausgehen und wirklich mal einmal pro Woche auch ein Intervalltraining machen und den Puls richtig nach oben fördern und dadurch verbessert man tatsächlich so die VO2 Max. Das dauert natürlich ein paar Wochen, das sieht man nicht von heute auf morgen, aber es gibt viele, wo schon nach 6 Wochen eine Verbesserung ist und was auch oft hilft, was wichtig ist natürlich auch die Muskulatur, also Menschen, die völlig, ich habe es in der Klinik, haben wir sehr viel mit sarkopenen Menschen zu tun, die im Prinzip gar keine Muskulatur mehr haben.
Gib uns ganz kurz die Erklärung, nicht, dass wir zu im Fach Chinesisch landen, aber Sarkopenie, einmal kurz erklärt.
Also das ist der Muskelschwund und der Verlust der Muskelkraft letztendlich und da sind ja gerade Frauen auch besonders gefährdet nach dem 50. Lebensjahr, wenn sie sportlich völlig enthaltsam sind und das Östrogen dahin geht, dann unsere Muskelmasse wird aktiv abgebaut, wenn wir nicht dagegen anarbeiten. Und bevor wir Angst haben, ist die Sarkopenie, das ist nicht nur der Verlust der Muskelmasse, sondern auch der Verlust der Kraft. Deshalb begleitend würde ich auch immer tatsächlich ein Krafttraining empfehlen, um einfach auch Muskulatur aufzubauen, weil die verarbeitet letztendlich ja auch dann nachher den Sauerstoff.
Mhm. Super, also genau solche Tipps finde ich sehr hilfreich. Also Grundlagenausdauertraining Zone 2, ganz ruhig, Mitochondrien züchten, dann Intervalltraining, das quasi regelmäßig wahrscheinlich oder ja auf jeden Fall mit einzubauen. Mal so ein anderer Parameter oder bleiben wir bei dem Puls nochmal mit dabei. Würde der dadurch dann auch mit sinken?
Ja, oder braucht auch der Ruhepuls tatsächlich, ja, weil je sportlicher wir sind, desto höher ist unser Vagotonus in Ruhe, also die Aktivität unseres Ruhenerven, und damit regulieren wir auch die Herzfrequenz runter. Ja. Ich habe übrigens im Buch, gibt es einen super Trainingsplan auch, wie man tatsächlich so einen 6-Wochen-Trainingsplan ist da dabei, wo auch das Ausdauertraining auch mit einem hochintensiven Intervalltraining dabei gut verbessern kann.
Super, also da unbedingt, allein deswegen lohnt es sich schon, das Buch zu kaufen, Save Your Heart. Wir verlinken das auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne weitergehen. Langzeitblutzuckerwert, HbA1c, wie kann ich den optimieren, wenn wir so die Risikoparameter durchgehen?
Blutzucker ist wirklich was wir super gut durch Lifestyle beeinflussen können. Das ist Typ-2-Diabetes würde sich wirklich verhindern lassen, komplett. Und wir haben eine Epidemie an Typ-2-Diabetes, Zunahme über die letzten Jahre, weil wir uns alle zu wenig bewegen und zu viel falsches Essen. Und was man da sehr gut machen kann, ist im Prinzip nur noch 3 Mahlzeiten pro Tag und Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ganz wichtig ist für die Menschen einfach, dieses ständige Essen ist wirklich nicht gut für den Körper, weil immer wieder Insulin ausgeschüttet wird, um letztendlich den Blutzuckerspiegel wieder abzusenken. Irgendwann ist halt dann der Körper auch mal erschöpft und die Reserven erschöpft. Und da hilft wirklich Essensabstände zwischen den Mahlzeiten einhalten, mindestens 4 Stunden. Man darf 3-mal pro Tag essen, die richtigen Sachen natürlich auch essen, keine kurzkettigen Kohlenhydrate, Gummibärchen und so weiter, ist natürlich da alles kontraproduktiv, aber proteinreich essen, Gemüse essen, langkettige Kohlenhydrate essen, das ist auf jeden Fall was da sehr förderlich ist. Und dann hilft wirklich auch Krafttraining, Muskulatur aufbauen, weil die hilft uns beim Umsetzen des Zuckers total gut. Also schon, wir wissen, dass 2 Einheiten Krafttraining pro Woche senken das Diabetesrisiko um 14%. Und also wirklich, das sind so unschlagbar, diese Zahlen für Krafttraining. Ich bin einfach so ein großer Freund von, weil es ja auch ganz logisch ist, einfach Muskulatur hilft uns, den Zucker zu verstoffwechseln. Deshalb einfach nach den Mahlzeiten spazieren gehen, dann reguliert sich oft der Blutzucker auch ganz von alleine, ja.
Gibt es für Blutdruckregulation noch etwas, was du empfehlen könntest? Ich weiß, Blutdruck ist wahrscheinlich ein großes Thema, könnte natürlich in unterschiedliche Richtungen gehen, aber gibt es da irgendetwas, was hilfreich sein könnte, um den Blutdruck zu reduzieren?
Auch durch Lifestyle lässt sich der Blutdruck senken. Das ist zum einen natürlich auch die Bewegung, Ausdauertraining, aber was wir jetzt auch in den letzten Jahren gelernt haben durch viele Studien, das ist ein ganz besonderes Krafttraining, die sogenannte isometrische Training wie die Plank oder der Wall Sit, dass die hervorragend sind, wenn man die regelmäßig durchführt, sprich 2 bis 3-mal pro Woche, muss man aber leider auch 2 Minuten halten, dann die Plank oder den Wall Sit, dass die noch mehr, um wirklich 9 bis 12 Millimeter Hg, den Blutdruck senken, fast mehr als ein Ausdauertraining. Deshalb sollte man das als ein bisschen zum Bluthochdruck neigender Mensch, sollte man das auf jeden Fall wissen, weil das kann man überall machen. Auch jetzt, wenn man den Podcast hört, kann man sich an die Wand stellen und einen Wall Sit machen oder auf dem Boden liegen und eine Plank machen und weiterhören. Ja. Deshalb auf jeden Fall isometrisches Training. Und was ich auch vielen empfehle, so als Lifestyle-Tipp, wir essen ja alle viel zu viel Kochsalz. Und Salz ist tatsächlich was den Blutdruck erhöht. Wir sollten nur 6 Gramm pro Tag ungefähr zu uns nehmen. Die Realität zeigt aber, wir essen ungefähr 10 bis 12 Gramm pro Tag. Wenn man selber kocht und wenig Backwaren zu sich nimmt, ist das gut, weil gerade im Brot und sowas ist extrem viel Salz versteckt. Ja. Die Franzosen haben schon reagiert, die backen ihr Baguette tatsächlich. Das nationale Baguette-Rezept ist jetzt schon mit weniger Salz gebacken tatsächlich. Es ist nicht viel, aber immerhin trägt es dazu bei. Und den empfehle ich immer, das in Kaliumsalz zu verwenden tatsächlich. Es gibt spezielles Kaliumsalz, wo 1/3 des Natriumchlorids, also des Kochsalz, durch Kaliumchlorid ersetzt ist. Und gibt super gute Studien zur Blutdrucksenkung und zur Absenkung der Wahrscheinlichkeit für Schlaganfälle und so weiter. Finde ich, müsste hier auch viel mehr propagiert werden, dieses Absolut. Kaliumsalz zum Nachsalzen zu geben. Das sollte eigentlich in jeder Kantine stehen, bin ich der Meinung. Bräuchte mal eine große Kampagne, aber ich glaube, wir haben ähnlich wie eine Zuckerlobby, haben wir eine Salzlobby in Deutschland.
Es scheint so zu sein, aber super spannend und vielen Dank für diese Tipps, die, glaube ich, simpel umsetzbar sind. Wenn ich mal so weiterschaue, du weißt, wir sind hier im Paracelsus Lab, wir versuchen natürlich Medizin auch mit der Naturheilkunde etwas zu verheiraten. Hast du da aus der Richtung der naturheilkundlichen Ansätze irgendetwas, was du mit einsetzt? Du hast eben schon so eher in die Negativbeispiele für auch so Mikronährstoffe, Nahrungsergänzungsmittel. Da gibt's viel Quatsch, da stimme ich definitiv zu. Aber gibt es irgendetwas in Richtung Heilpflanzen, naturheilkundlichen Verfahren, die du mit anwendest oder für dich auch in der Praxis eine Rolle spielen?
Zählt da Rote Beete auch zu? Ich bin ja großer Rote Beete-Fan. Also Rote Beete senkt den Blutdruck tatsächlich auch und damit machen wir auch total die Gefäßpflege. Ja. Und es gibt ja auch Rote Beete-Extrakt-Kapseln zum Beispiel.
Ja.
Also ich bin riesiger Rote Beete-Fan. Damit können wir wirklich aktive Gefäßpflege betreiben. So 200 Milliliter Rote Beete-Saft tatsächlich pro Tag können den Blutdruck bis zu 5 Millimeter Hg senken. Irgendwann geht halt den Leuten das auf den Senkel, jeden Tag Rote Beete zu trinken. Aber das enthält ja anorganisches Nitrit, was dann in Nitrat und in Stickstoffmonoxid im Körper umgewandelt wird. Und dadurch macht es die Gefäße weit. Und deshalb finde ich, Rote Beete ist was, was ich jedem empfehle, außer hat eine Neigung zu Nierensteinen. Die müssen ein bisschen aufpassen, weil das ein bisschen Steinbildung fördert. Magnesium kann auch Blutdruck senken tatsächlich wirken und kann auch einen positiven Effekt auf die Herzgesundheit haben. Weil gerade so Calcium, Magnesium, das hat ja alles auch auf einen großen Einfluss auf den Erregungsablauf am Herzen. Also ich halte es für die meisten Menschen, glaube ich, für sinnvoll, gerade für sportliche Menschen, dass sie tatsächlich Magnesium supplementieren. Ich nehme es selber auch jeden Abend. Hilft auch oft beim Einschlafen. Und da gibt es auch Effekte, die zeigen, dass es einen guten Einfluss hat auf den Blutdruck. Es reicht aber im Zweifel nicht zu einer alleinigen Blutdrucksenkung. Das möchte ich auch dazu sagen.
Das mal so als Check-up, gerade so bezogen auf die Risikofaktoren, Parameter, dass wir frühzeitig anfangen. Weil wie du eben anfangs schon mal gesagt hattest, die Erkrankung in den 50er Jahren beginnt wahrscheinlich schon mit den Risikofaktoren in meinen 20er Jahren. Und wie du jetzt noch mehr aufgeführt hast, beginnt schon intrauterin. Also Herzgesundheit ist ein lebenslanges Thema. Gibt es von deiner Seite noch weitere Präventions-Hacks oder Dinge, die man mit einbauen sollte, die jeder in seinen Alltag mit integrieren kann, über die wir noch nicht gesprochen haben?
Was natürlich auch noch ganz wichtig ist, ist die Regeneration. Ne? Also da haben wir noch gar nicht drüber geredet, wie wichtig auch tatsächlich Schlaf und das Stressmanagement so ein bisschen ist. Ja. Ne? Und das ist natürlich auch jetzt, weiß, wenn Frauen zuhören, die kleine Kinder haben, die schlagen immer gleich die Hände über den Kopf zusammen. Wie soll man denn schlafen? Das ist irgendwie, da wundert es mich manchmal auch, wenn man so drüber redet, dass Frauen überhaupt länger leben als Männer, statistisch gesehen, weil ich das Gefühl habe, wir schlafen weniger den Rest unseres Lebens. Aber das ist tatsächlich was ich persönlich auch versuche, mir wirklich Mühe zu geben und umzusetzen, dass ich auf meinen Schlaf irgendwie komme, weil das total wichtig ist, dass wir zwischen, auch gerade wenn wir anstrengenden Alltag haben, sehr sportlich aktiv sind, dass wir die Regeneration einhalten, weil gerade auch so Übertraining und so weiter kann auch wieder negative Effekte auf unser Herz haben. Ne? Und das ist was ich allen noch empfehle. Ich meine, ich trinke tatsächlich fast jeden Tag so einen kleinen Rote-Bete-Shot. Das ist mein kleiner Gesundheitsboost jeden Morgen. Da gibt's so fertige, die super konzentriert sind. Esse jeden Tag meine Overnight Oats oder meine Haferflocken. Die enthalten ja auch gute Beta-Glucane, senken den Cholesterinspiegel. Mir schmecken sie einfach auch gut, deshalb esse ich sie. Also ich finde, bei der Ernährung kann jeder eigentlich versuchen, so ein bisschen was Positives in sein Leben mit einzubringen. Und da ist aber auch ganz wichtig, immer wieder zu erwähnen, dass man sich nicht nur kasteien muss, was das Essen angeht. Also mir schmeckt es auch wirklich alles gut, was gesund ist. Aber was auch ein ganz wichtiger Faktor für die Gesundheit ist, für die Herzgesundheit auch ist mein soziales Umfeld und dass ich gute Zeit mit Familie, Freunden habe und da darf ich auch genießen. Ja, also der Genuss darf auch nicht zu kurz kommen. Einsamkeit ist ein Faktor, der schlecht ist fürs Herz, wo man auch so immer gar nicht drüber nachdenkt. Also Menschen, die sich einsam fühlen, das ist wie 12 Zigaretten pro Tag rauchen für die Herzgesundheit. Wahnsinn. Ja, man kann an der Ernährung viel machen, aber einfach auch an seinem Mindset, wie man durchs Leben geht und frühzeitig einfach damit beginnt. Und das sind halt diese drei Pfeiler, gesunde Ernährung, Bewegung, aber halt auch die Regeneration. Irgendwas davon schafft man eigentlich in jeder Lebensphase in sein Leben mit reinzubekommen. Es gibt Lebensphasen, gerade wenn Kinder klein sind, da ist es total schwierig, auf seine 7 bis 8 Stunden Schlaf zu kommen. Aber das hält man auch aus. Wir sind ja belastbar. Ja? Es kommen irgendwann Zeiten, wo das wieder besser geht. Dann guckt man halt in der Zeit vielleicht einfach, dass man mit der Ernährung wirklich schaut, dass man da einfach sich versucht, gesund zu ernähren, um auch gute Kraft zu haben, um den Alltag quasi zu meistern. Aber Bewegung ist sowieso irgendwas, was, finde ich, da gibt es kein Alter, wo es zu früh oder zu spät ist, mit anzufangen. Da versuche ich persönlich meinen Kindern schon das vorzuleben, dass Bewegung gut ist und dass es mit dazugehört zum Leben.
Super spannend, Katharina. Ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden, aber mit so Blick auf die Uhr. Ich weiß, du hast heute noch einiges zu tun, was auch noch weitere Themen neben der Klinikpraxisplanung mit angeht, auch was Vorträge beispielsweise angeht, wo du ja auch sehr aktiv bist, um wirklich auch diese Botschaft für mehr Frauengesundheit herauszutragen. Eine letzte Frage an der Stelle. Du hast es gerade schon so angedeutet. Schaffst du in deinem Alltag die Cardio-Fitness oder die Herzgesundheit deines Herzens wirklich mit in den Fokus zu rücken? Kriegst du es immer gut mit integriert? Gerne ehrliche Antwort.
Ja, also ich glaube, ich mache das eigentlich schon ganz gut, auch wenn immer viele fragen, wie kriegst du das alles hin? Aber ich habe mein Leben einfach so, man arrangiert sich so über die Jahre. Also ich muss zugeben, als die Kinder klein waren, die ersten 3 Jahre, habe ich so gut wie gar keinen Sport gemacht. Aber ich habe ja auch jeden Tag irgendwie Kinder geschleppt, geschoben und so weiter. Da habe ich es nicht gut gemacht, habe aber auch irgendwann gemerkt, mein Körper geht hier vor die, es tut meinem Körper nicht gut. Und habe dann gedacht, jetzt muss ich mir irgendwie wieder mehr Zeit für mich einräumen, wenn das irgendwie geht. Und deshalb schaffe ich das, glaube ich, im Alltag ganz gut, weil ich immer auch ganz gut gucke, wie komme ich auf meine Bewegung. Ich stehe halt eine Stunde früher auf und mache morgens meinen Sport, bevor die alle wach werden. Die Ernährung habe ich ja sowieso in der Hand, weil ich habe den Kochlöffel hier quasi in der Familie in der Hand. Leider bin ich für verantwortlich. Da versuche ich, kann ich ja beeinflussen, was auf den Tisch kommt. Und mein Schlaf ist mir im Ehrlichsein auch so heilig. Ich weiß auch, ich funktioniere nur, wenn ich auch geschlafen habe. Und ich kann nicht bis nachts um 2 zum Beispiel an Vorträgen sitzen und die vorbereiten. Ich muss dann aufgeben und sagen, gut, dann stehe ich lieber morgen früh auf, aber ich brauche irgendwie meinen Schlaf. Immer klappt das natürlich auch nicht und ich esse auch mal was Ungesundes, in Anführungsstrichen. Ich finde, man muss sich auch nicht belohnen für irgendwas. Wenn ich auf irgendwas Lust habe, dann gönne ich mir das. Das ist total wichtig, dass man sich nicht alles verbietet. Ich sehe jeden Tag, wie schnell das Leben vorbeigehen kann. Also dann muss man auch genossen haben in der Zeit auf jeden Fall. Aber ich glaube, im Alltag gelingt es mir eigentlich ganz gut.
Das klingt so, wirklich. Und also ich finde wichtig, weil du es auch sagtest, man muss Dinge dann auch wirklich genießen, wenn man sie mal nicht den klassischen Präventionsempfehlungen nachgeht. Und wahrscheinlich checkst du bei dir selbst auch regelmäßig, ob denn alles im Lot ist.
Natürlich, ich habe immer mal hier meine kleinen Parameter an der Hand. Ich finde aber auch, man darf das alles nicht überinterpretieren. Und Menschen, die nur noch danach gehen, nach ihrer Uhr oder ihrem Device, ob sie jetzt gut geschlafen haben oder nicht, finde ich auch doof. Weil dann geht ja das ganze Körpergefühl auch so ein bisschen verloren. Also man darf das alles auch nicht bitte überbewerten und zu streng mit allem werden. Ich finde es gut, um mal so einen Snapshot zu haben, wie sieht's aus um meine Gesundheit und so ein bisschen dann den Lifestyle vielleicht auch anpassen. Aber wie du gesagt hast, Genuss genießen ist wirklich auch was wichtig ist. Und ich merke zum Beispiel, wenn ich gut auf mich und meinen Körper aufpasse und gucke, dass ich mein richtiges Essen bekomme, meine richtige Bewegung bekomme, bin ich viel leistungsfähiger. Und ich muss sehr leistungsfähig sein. Mein Körper muss funktionieren und deshalb muss ich ihn irgendwie auch pflegen und muss ihm gute Nahrung geben und muss ihm die Bewegung geben, die er braucht und muss ihm aber auch mal die Ruhe geben, die er braucht. Also ich kann total gut auch mal mein Handy ausmachen und mir sagen, ich will jetzt nichts mitbekommen von allem. Das ist ein Luxus, den man sich mal gönnen muss, finde ich. Und ich mache zum Glück relativ viel Urlaub und da kann ich super gut entspannen. Das ist wirklich ein Luxus, den ich mir gönne, regelmäßig wirklich Urlaub zu machen, wegzufahren und dann auch oft zu sein.
Frauenherzen schlagen anders. Herzprävention beginnt jetzt. Eine super spannende Episode, wie ich finde, mit Dr. Katharina Hamm. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Sehr viele spannende Insights in deine Arbeit, in wirklich sinnvolle Prävention. Es hat mir sehr große Freude bereitet. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, mir hat's auch große Freude bereitet. Danke für die Einladung.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.